Einwohner etwas über 2 Millionen. Fläche etwa halb so groß wie Hamburg. Tote Zehntausende. Vor etwas mehr als einem Jahr hat die israelische Armee den Gazastreifen angegriffen, nach dem Hamas-Terror vom 7. Oktober. Seitdem tobt dort ein grausamer Krieg. Ein Krieg ohne Ende. ARD-Korrespondent Julio Segador hilft uns, die Situation in Gaza zu verstehen, aus der Perspektive der Menschen dort. Und er erzählt uns, wie Informationen aus diesem umkämpften und für Journalisten abgeriegelten Gebiet zu uns kommen. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Donnerstag, der 7. November. Hallo Julio.
Hallo Viktoria, grüß dich.
Du hast einen Film gemacht über einen jungen Mann aus dem Gazastreifen, der bis vor kurzem viel zur Lage dort erzählt hat, und zwar auf TikTok. Wie kam es dazu?
Wir als Journalisten können da nicht rein. Wir dürfen nicht rein. Das israelische Militär lässt uns auch nicht rein. Ja, es sind TikTok-Videos, die eigentlich das Leben in so einem Flüchtlingscamp zeigen. Dieser TikToker Medo Halimi, 19 Jahre alt, ein sehr schlanker, dunkelhaariger TikToker, er zeigt uns Dinge, die eigentlich selbstverständlich sind, aber eben für ihn nicht selbstverständlich sind.
Come with me through a day in the tent life. I started the day by making coffee.
Wie lebt man in so einer Zeltstadt und zum Beispiel, wie dusche ich?
How do we shower? A question that I get a lot. And today I'll be showing you the two ways that I use to shower.
Und da zeigt er uns, wie er quasi mit zwei großen Kübeln Wasser, die er über Kilometer erstmal ins Flüchtlingscamp tragen muss, wie er die dann ins Camp bringt und dann mit Marmeladengläsern gießt er sich Wasser über den Kopf und ja, ansonsten geht er auch manchmal ins Meer schwimmen.
And of course I always escape my reality by watching this beautiful view.
All das sind so, ja, so Kleinigkeiten, die man eigentlich gar nicht weiß von Menschen, die in so einer bitteren Realität leben, in einer Realität, wo es an allem fehlt, an Wasser, Nahrung, Strom. Und darüber berichtet Medo und hat sehr, sehr viele Follower, ist eine sechsstellige Zahl. Und was ich interessant finde an seinen Videos, dass sie so, ja, auch optimistisch sind.
I get so bored in my day. All I do is basically watch movies and go swimming. So I thought I could invest some of my time in grow plants.
Weil man könnte natürlich sagen, jetzt in dieser unglaublich schwierigen Lage, ich habe es ja beschrieben, wo es an allem fehlt, da kann man natürlich auch total negativ eingestellt sein und pessimistisch. Und er nicht, er hat immer ein Lächeln bei seinen Videos und die sind auch witzig gemacht, sehr kurz geschnitten. Und ja, das alles zeigt er uns in den kurzen Clips und ist super interessant.
Optimismus und positive Videos, ausgerechnet aus dem Gazastreifen, das passt auf den ersten Blick erstmal nicht so zusammen. Warum macht er das?
Weil er sagt, er will eigentlich mehr sein als nur eine Nummer. Nummern in dem Fall natürlich die hohe Zahl an zivilen Opfern und viele junge Menschen, die sehen natürlich, wie Gleichaltrige leben. Medo Halimi, der eben dann auch eigentlich die positiven Seiten transportieren möchte, um sich und anderen Mut zu machen, auch seiner Familie.
Hast du ihn auch mal persönlich getroffen?
Nein, ich habe ihn nicht persönlich getroffen. Und ja, tragisch bei der Sache ist, Medo Halimi lebt nicht mehr. Mhm. Er ist in einem Internetcafé, als er ein Video hochladen wollte, bei einem Bombenangriff ums Leben gekommen. Da schlug relativ nah eine Rakete ein und ein Schrapnell, also so ein kleines Teil dieser Bombe, hat ihn erwischt. Er war mit seinem besten Freund in dem Internetzelt. Der Freund überlebte. Der hat dann auch berichtet, wie das Ganze passiert ist. Wir haben unsere Kollegen mit der Kamera im Gazastreifen, die dort arbeiten, eben auf den Weg geschickt. Und sie haben die Familie interviewt. Unter anderem auch den Bruder von Medo Halimi, Said Al-Halimi, 16 Jahre alt. Und er hat uns geschildert, Medo und ich, wir hatten Träume. Wir wollten zusammen sein. Und wir wollten nicht in diesem Elend leben, sondern an das Positive denken. Und er hat auch gesagt, wir wollen keine Nummer sein, falls wir sterben. Denn wir sind Menschen mit Träumen, die aber sind nun für ihn zerstört.
Und das gilt für viele Menschen dort. Julio, wie sieht's denn aktuell aus im Gazastreifen?
Die Städte sind zerbombt, die Versorgung ist furchtbar im Gazastreifen, die Menschen hungern. Und wir haben gerade in den letzten Tagen wieder wirklich verstärkt kriegerische Aktivitäten. Das heißt, das israelische Militär ist in vielen Teilen des Gazastreifens drin. Da sterben viele, viele Menschen, nicht nur Hamas-Kämpfer, auch Zivilisten, Kinder, Frauen. Und ja, die Lebensgrundlagen für diese mehr als 2 Millionen, die da im Gazastreifen sind, die auch nicht rauskommen, die sind zerstört. Lebensgrundlagen, die zerstört worden sind, auf Jahre hinaus. Und wir haben ganz aktuell jetzt auch Filmmaterial bekommen von der Nachrichtenagentur AP, die gedreht hat vor wenigen Tagen eben, wie es den Menschen geht. Ein Mann, Hassan Zahara, ein Vertriebener aus Gazastadt, der eben gesagt hat, es gibt nicht mal mehr Mehl zum Teil. Und alles, was wir brauchen, ist eigentlich Mehl, um Brot zu backen, um die Kinder zu ernähren. Das ist aber nicht verfügbar. Und auch die Grundstoffe nicht. Öl, Zucker, Tee, was ja wichtig ist, gerade jetzt, wo es wieder ein bisschen kühler wird. Der Winter beginnt, es wird feuchter, kühler. All das gibt's nicht. Auf dem Markt ist nichts erhältlich. Und wenn es was gibt auf dem Markt, hat Hassan Zahar gesagt, dann ist es unglaublich teuer. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen, weil es natürlich knapp ist, die Waren sind knapp. Und zum anderen, weil viele dieser Hilfsgüter, die nach Gaza reingekommen sind, die werden gekapert von der Hamas, die dann mit unglaublicher Brutalität die Menschen davon abhält, an diese Waren zu kommen, und sie verkaufen es für teures Geld. Das ist auch eine Realität im Gazastreifen.
Wer hilft den Menschen in Gaza? Woher bekommen die Hilfe?
Also es sind unterschiedliche Wege. Es gibt noch regulären Handel, dass Israel, das ist nicht sehr bekannt, teilweise Gemüse und Güter aus der Westbank, also aus dem Westjordanland, durchgehen lässt durch die Checkpoints, und die Sachen können dann in den Gazastreifen reinkommen. Da geht es vor allem um Gemüse. Ja, und dann gibt es natürlich die Hilfslieferungen, diese über 700 LKW-Ladungen, die jetzt wirklich vor dem Gazastreifen stehen, am Grenzübergang Kerem Shalom, die nicht rein können, die aber rein müssten. Und zuletzt war es so, dass teilweise nur ein paar Dutzend LKW-Ladungen reingekommen sind. Ich habe es eben gesagt, es sind 2 Millionen Menschen, die da ernährt werden müssen, die versorgt werden müssen mit allem, was man braucht, Nahrung, Wasser, Medikamente, all das, was lebensnotwendig ist. Der Winter ist hier vor allem verbunden mit Regen, da wird es matschig, die Zelte sind ja nicht dicht. Das war bisher kein Problem, weil es sehr warm war, weil es Sommer war. Aber das wird jetzt alles schwieriger. Da müssen viele, viele Dinge geliefert werden. Die Menschen müssen versorgt werden. Und das ist leider kaum möglich derzeit.
Gestern hat das israelische Parlament, die Knesset, entschieden, das UN-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge, kurz UNRWA, wird verboten. Jeder Kontakt zu israelischen Einrichtungen untersagt. Deren Sprecher ratlos. Was passiert mit unseren Mitarbeitern? Und was passiert mit denjenigen, für die wir da sind? Kinder, die wir unterrichten, Menschen in Krankenhäusern. Wir sind tief besorgt über mögliche Konsequenzen.
Israel hat dem UN-Palästinenser-Hilfswerk UNRWA oder UNRWA ein Betätigungsverbot in Israel erteilt. Ab 2025, weil die israelische Regierung wirft der Organisation vor, dass sie von der Terrororganisation Hamas unterwandert sei. Was heißt das für die Menschen in Gaza?
Ja, es ist die große Frage. Es sind 2 Gesetze, die verabschiedet worden sind. Also ein Gesetz, da geht es darum, dass eben UNRWA jetzt in Israel nicht mehr weiterarbeiten darf. Und das zweite ist, und da hängt es ein bisschen mit Gaza zusammen, dass die Mitarbeiter von UNRWA zu staatlichen Beamten und Mitarbeitern Israels keinen Kontakt haben dürfen. Und ja, der Gazastreifen ist nicht Israel. Wie geht's jetzt weiter? Können die im Gazastreifen weiterarbeiten? Wenn ja, müssen sie Kontakt haben zu den ganzen israelischen Behörden, mit allem, was da dranhängt an der Verwaltung. Und da sagt das zweite Gesetz eben, das wird nicht möglich sein. Insofern gibt es da ganz, ganz große Bedenken, dass die Arbeit von UNRWA eben im Gazastreifen auch nicht mehr funktionieren wird. Das hieße dann in der Tat, dass die wichtigste Hilfsorganisation im Gazastreifen eigentlich nicht mehr arbeiten kann. Und das wäre, ja, jetzt sind wir natürlich, Victoria, bei diesen ganzen Superlativen. Wir sprechen ja immer von der humanitären Katastrophe, die es da gibt. Es lässt sich ja kaum noch ein Superlativ bilden. Aber es würde nochmal diese humanitäre Situation um vieles, vieles verschärfen.
Was würde das denn genau heißen?
Also, die verteilen Hilfsgüter. Nahrung, wirklich ganz simpel. Die sorgen sich darum, dass von den Lkw die Nahrungen an die Menschen verteilt werden, soweit es geht. Die bauen Notunterkünfte auf. Die haben Gesundheitspoints, wo Menschen geimpft werden, wo Menschen medizinisch behandelt werden. Wir haben 13.000 Mitarbeiter dieser Organisation im Gazastreifen. Und all das könnte möglicherweise wegfallen, wenn nach einer Übergangszeit jetzt von 3 Monaten dann wirklich dieses Verbot greift und nicht nur in Israel, sondern auch dann im Gazastreifen.
Es geht ja bei diesem Verbot um die Verbindungen zu Hamas. Was hat sich denn die israelische Regierung bei dem Gesetz gedacht, wer jetzt die Hilfe für die Menschen in Gaza übernehmen könnte?
Tja, da gibt's ehrlich gesagt nicht so viele Überlegungen. Und das ist ja etwas, was man wirklich Israel auch vorwerfen kann. Normalerweise ist es so, wenn man ein Gesetz verabschiedet, egal wo, in Deutschland, in Israel, überall auf der Welt, wenn man ein Gesetz verabschiedet, sollte man sich ja im Klaren sein über die Folgen der Umsetzung dieses Gesetzes. Mhm. Und da ist, glaube ich, nicht viel passiert. UNRWA und Israel, das ist eine lange Geschichte, die voller Kritik und das schon seit langer, langer Zeit, weil eben vor allem an den UNRWA-Schulen, da gab es die Kritik von Israel, dass da der Antisemitismus gefördert wird, dass zum Judenhass in diesen Schulbüchern aufgerufen wird. Da gab es auch einige Beispiele, das ist belegt. Die Hauptkritik Israels ist aber, und das hat ja auch Benjamin Netanyahu, der israelische Premier, immer wieder vorgebracht und das schon seit Monaten, dass dieses Palästinenser-Hilfswerk total infiltriert ist von der Hamas.
UNRWA is totally infiltrated with Hamas. It has been in the service of Hamas, in its schools and in many other things. I say this with great regret because we hope that there would be an objective and constructive body to offer aid. We need such a body today in Gaza. The UNRWA is not that body. It has to be replaced by some organizations that will do that job.
Und es gibt Belege, man weiß, dass einige Mitarbeiter dieser Hilfsorganisation dabei waren am 7.10. vergangenen Jahres bei der Terrorattacke gegen Israel. Und die Vereinten Nationen haben das Ganze auch untersucht. Sie haben das Mitte des Jahres untersucht, ob denn wirklich was dran ist an dem Vorwurf von Israel, dass das Palästinenser Hilfswerk wirklich unterwandert, infiltriert sei von der Hamas. Und am Ende dieser Untersuchung kam heraus, dass in der Tat bei 9 Mitarbeitern es Verbindungen gab zur Hamas, bei 9. 9 von 13.000 im Gazastreifen. Da sind wir im Promillebereich. Also angesichts dieser Zahlen davon zu sprechen, dass das Palästinenser Hilfswerk total infiltriert sei, unterwandert sei von der Hamas, das kann man da wirklich nur schwer belegen. Und deshalb auch die Kritik von den Vereinten Nationen, dass da gesagt wird, das ist völlig übertrieben. Es hat die Einzelfälle gegeben. Wir haben sie untersucht. Diese Mitarbeiter sind auch entlassen worden, sind nicht mehr tätig bei dem Hilfswerk. Aber man kann da nicht auf alle schließen, auf alle Mitarbeiter.
Vor einem Jahr, als die israelische Armee in den Gazastreifen eingerückt ist, da hat der israelische Premierminister Netanyahu 3 Kriegsziele angekündigt.
I have 3 goals. One goal is to defeat Hamas, utterly defeat and destroy Hamas. The second is to bring back our hostages. And the third is to ensure that we don't have a similar threat in the future from Gaza.
Schauen wir uns mal an, welche dieser Ziele die israelische Regierung in diesem vergangenen Jahr erreichen konnte. Fangen wir mit der Hamas an. Konnte die Organisation von der israelischen Armee zerschlagen werden?
Also die Hamas konnte als geschlossene militärische Organisation, die Krieg geführt hat, die diese Terrorattacke auch gestartet hat, die konnte in der Tat, glaube ich, das kann man jetzt sagen, zerschlagen werden. Die waren sehr, sehr streng hierarchisch-militärisch gegliedert in Bataillone, was es da alles so gibt im militärischen Leben. So war die Hamas organisiert. Die gibt's so nicht mehr. Also da hat in diesem einem Jahr jetzt das israelische Militär, um es mal so zu formulieren, ganze Arbeit geleistet. Aber was es natürlich gibt, die ganzen einsamen Wölfe, die unterwegs sind, Heckenschützen, die immer wieder den israelischen Soldaten auflauern. Da gibt es sehr, sehr viele Tote, die uns gemeldet werden, auch vom israelischen Militär. Und wir hatten jetzt den Fall, vor allem im Norden vom Gazastreifen, wo schon vor Monaten es hieß von israelischer Seite, dass da keine Hamas-Kämpfer mehr sind, dass sich eben doch einige dieser einsamen Wölfe jetzt zusammengefunden haben und wieder ein bisschen größere militärische Einheiten gebildet haben. Und da ist jetzt das Militär aktuell wieder drin mit heftigen Kämpfen, mit vielen Toten in den letzten Tagen und leider Gottes auch wieder mit vielen zivilen Opfern.
Tausende sind auf der Flucht aus dem Norden. Das UN-Nothilfebüro spricht von einer Belagerung Jabalias. Offenbar versucht die israelische Armee, Kämpfer und Zivilisten zu trennen.
Hamas sind ja nicht nur die Hamas-Kämpfer, die mit der Waffe in der Hand, gegen die das Militär kämpft. Hamas ist ja auch eine Ideologie. Es ist dieser Widerstand gegen Israel. Und der hat sich, glaube ich, in vielen Köpfen, auch bei Menschen, die jetzt nicht unbedingt der Hamas gegenüber so positiv eingestellt waren im Gazastreifen, der hat sich da jetzt schon festgesetzt, dass der Widerstand gegen Israel, nachdem so viele Menschen gestorben sind, nachdem so viel Leid über die palästinensische Bevölkerung gekommen ist, dass man da ja nicht unbedingt sympathisiert mit Israel. Das ist dann auch klar.
Kommen wir mal zum zweiten Kriegsziel der israelischen Regierung, die Befreiung der Geiseln, die am 7. Oktober 2023 beim Überfall der Hamas entführt worden sind. Wie weit ist die Regierung, stand jetzt damit, die zu befreien?
Also eigentlich, wenn man davon ausgeht, dass ja Premierminister Benjamin Netanyahu immer wieder sagt, dass der militärische Druck dazu führt, dass die Geiseln befreit werden, muss man sagen, ist dieses Ziel eigentlich überhaupt nicht erreicht worden. Wir hatten ja am Anfang circa, man weiß es nicht so genau, 250 Geiseln, von denen sind im Rahmen eines Deals, der letztes Jahr sehr früh im November, ziemlich genau vor einem Jahr geschlossen wurde, etwas mehr als 100 Geiseln freigelassen worden. Das waren vor allem Minderjährige, es waren ältere Frauen und Männer, Babys, Kinder. Und dann hatten wir den Fall, dass keine 10 Geiseln eigentlich militärisch befreit worden sind. Also sehr, sehr wenige. Und angeblich sind noch circa 101 Geiseln in der Hand der Hamas, von denen man nicht weiß, wie viele noch leben. Es sollen jeden Tag weniger werden. Es gibt ja so eine Untersuchung, dass alle 10 Tage eine Geisel stirbt, einfach aufgrund der schlechten Lebensbedingungen, die sie hat. Also wenn man davon einfach rein von den Zahlen ausgeht, muss man sagen, dass der militärische Druck eigentlich überhaupt nicht geholfen hat, die Geiseln zu befreien. Es gab einen Deal, bei dem damals die Hamas zugestimmt hat mit der israelischen Regierung. Da haben sie viele Geiseln freibekommen. Und das ist eben dieses große Petitum, die Anklage eigentlich der Angehörigen der Geiselfamilien, der Angehörigen der Opfer, die gesagt haben, Mensch, wir brauchen einen neuen Deal, damit die Geiseln, die jetzt noch im Gazastreifen sind, damit wir die frei bekommen. Aber da zeigt sich das Militär, da zeigt sich die Regierung sehr, sehr hart. Die setzen ganz klar auf den militärischen Weg, dass man sehr, sehr stark militärisch vorgeht. Und da passieren so Sachen wie vor einiger Zeit, als das Militär 6 Geiseln im August war, das sehr, sehr nahe gekommen ist und die wurden dann exekutiert. Nachweislich exekutiert, weil die Soldaten zu sehr in der Nähe waren. Und da gab es damals noch von Yahya Sinwar, dem Hamas-Chef, der inzwischen ja getötet worden ist, gab es ganz klar die Anweisung, wenn israelische Soldaten in die Nähe von Geiseln kommen und von den Geiselnehmern, den Hamas-Leuten, dann exekutieren. Und so ist das damals geschehen. Also insofern, der militärische Druck hat einige wenige Geiseln befreit, aber viele waren es nicht.
Und das dritte Kriegsziel der israelischen Regierung, also dafür zu sorgen, dass Gaza nie wieder eine Bedrohung für Israel darstellt, auch in Zukunft. Was ist damit genau gemeint?
Ja, da ist eigentlich genau gemeint, dass die Hamas als Organisation auch in der Zivilverwaltung nicht mehr am Ruder ist im Gazastreifen. Die Hamas war ja nicht nur eine militärische Einheit, die sehr, sehr streng militärisch-hierarchisch gegliedert war, eine Terrororganisation, sondern sie hatte, und das ist eben so ein bisschen dieses Ambivalente dieser Organisation, sie hat sich ja auch um die Zivilverwaltung gekümmert. Und ich glaube, wenn man das erste Kriegsziel nimmt und dann auch dieses dritte, heißt das, dass die Hamas nie wieder im Gazastreifen das Sagen haben soll. Davon ist man noch sehr, sehr weit entfernt. Denn das ist, glaube ich, die größte aller offenen Fragen. Wie geht's eigentlich weiter, wenn dieser Krieg irgendwann mal zu Ende ist? Jeder Krieg endet irgendwann mal. Und dann muss man sich den Kopf zerbrechen, wie geht's eigentlich weiter? Wie wird dieses Gebiet, das komplett zerstört ist, auf vermutlich Jahrzehnte hinaus, da muss es einen riesigen Wiederaufbau geben, weil die Leute werden nicht rauskommen. Und wer kümmert sich dann darum? Wer hat das Sagen bei so einer neuen zivilen Verwaltung? Und das darf eben aus Sicht der Israelis nicht die Hamas sein.
Im Zuge dieses Kriegs ist es zu massiven zivilen Opfern gekommen, darunter viele Minderjährige in Gaza, die gestorben sind. Darum gibt es auch immer wieder den Vorwurf, Israel würde die Zivilbevölkerung nicht genug schützen. Und es gibt sogar eine Klage und ein Verfahren beim Internationalen Gerichtshof wegen Völkermord. Wie ist da der Stand der Verfahren?
Vielleicht bevor wir über den Stand sprechen, kurz die Zahlen, weil die sind wirklich beeindruckend. Das sind Zahlen von den Vereinten Nationen. Man muss dazu sagen, die Grundlage, die Vereinten Nationen bekommen sie teilweise vom Gesundheitsministerium in Gaza und das wiederum ist lange Zeit, möglicherweise wird immer noch von der Hamas kontrolliert, aber es sind offizielle Zahlen der Vereinten Nationen. Mhm. Wir haben inzwischen, Victoria, mehr als 42.000 Todesopfer im Gazastreifen. Viele davon sind Hamas-Kämpfer, die im Zuge der Kriegshandlungen getötet worden sind, aber eben auch viele Zivilisten, vor allem viele Kinder und Frauen. Die Rede ist von mehr als 13.000 Kindern, mehr als 7.000 Frauen. Vielleicht nur ein kleiner Vergleich. Wenn ich sage mehr als 42.000 Menschen, was heißt das eigentlich? Das ist eine Zahl, wie wenn du eine Kleinstadt wie Amberg oder Pinneberg in Schleswig-Holstein auslöscht. Mhm. Darüber reden wir.
Der Vorwurf des Völkermords oder Genozids wiegt so schwer wie kaum irgendwas. Und doch steht er im Raum. Seit Wochen tragen Menschen ihn auf die Straßen, auch hierzulande immer wieder. Völkermord am palästinensischen Volk, ausgeübt von den Israelis.
Das hat eben dann, und jetzt sind wir bei der Völkermordsklage vom Internationalen Gerichtshof, das hat eben vor allem Südafrika dazu gebracht, dass sie gesagt hat, wir verklagen Israel, dass das, was da im Gazastreifen geschieht, eben einen Charakter, so heißt es in der Anklageschrift, einen Charakter eines Völkermords hat. Denn es werden Palästinenser getötet. Das klingt jetzt alles so ein bisschen juristisch, geistig und körperliche Schaden wird geschaffen. Die Lebensumstände werden zerstört und es gibt Bombenangriffe, erzwungene Flucht, Angriffe auf Krankenhäuser, auf Geburtskliniken. Teile des Gazastreifens werden blockiert, die Menschen können nicht rein oder nicht raus, es gibt Mangel an Nahrungsmitteln und Trinkwasser und all das hat eben Südafrika dann bewogen, Klage einzureichen. Israel selbst sagt, dass diese Vorwürfe haltlos sind. Sie berufen sich auf das Recht zur Selbstverteidigung. Eben nach diesem 7. Oktober vergangenen Jahres, Israel sagt, man sei im Krieg mit der Hamas, aber eben nicht mit dem palästinensischen Volk.
Wir haben heute eine verkehrte Welt gesehen. Der Staat Israel wird des Völkermordes beschuldigt, während er gegen Völkermord kämpft. Die israelische Armee ist die moralischste Armee der Welt, die alles tut, um unbeteiligte Zivilisten zu schützen. Die Heuchelei Südafrikas schreit zum Himmel.
Und Israel tue alles, um zivile Bürger zu schützen. Angesichts dieser Zahlen, Victoria, muss ich echt sagen, kann man dann schon Zweifel bekommen, dass wirklich alles getan wird, um zivile Bürger zu schützen.
Und es ist aber eben super schwierig, sowas festzustellen, ob ein Völkermord passiert. Das ist juristisch sehr komplex. Wie lange kann das noch dauern?
Also vergleichbare Verfahren haben sehr, sehr lange gedauert, teilweise Jahre. Eigentlich ist ja so eine Entscheidung dann von einem UN-Gericht bindend, aber diese doch sehr kritische Beziehung zwischen Israel und den Vereinten Nationen, denn auch dieses Gericht, der Internationale Gerichtshof, ist ja ein UN-Gremium und ich könnte mir vorstellen, auch wenn diese Völkermordsklage durchgeht, sollte sie durchgehen, dass Israel sich da sehr, sehr wenig darum scheren wird, weil sie sagen wird, das ist alles einseitig und die Vereinten Nationen, die sind nicht neutral. Also ob da wirklich was rauskommt, ich weiß es nicht.
Aus Israel kommen ja immer wieder Erfolgsmeldungen. Die Befehlsketten der Hamas seien in Teilen zerschlagen. Und das schätzt du ja auch so ein. Aber trotzdem ist damit noch kein Ende dieses Krieges in Sicht. Wie lange, denkst du, wird dieser Krieg noch dauern?
Das ist eine gute Frage. Und das ist auch eine Frage, die wir Journalisten auch im Team hier im Studio in Tel Aviv uns immer wieder stellen, wenn wir diskutieren über diesen Krieg, weil wir wissen es nicht. Klar, es gibt das Ziel, die totale Auslöschung der Hamas. Nur die Hamas ist, wie gesagt, als militärische Einheit so jetzt nicht mehr so dominant. Also da könnte man den Krieg auch beenden. Und wir haben ja inzwischen nicht nur Krieg in Gaza mit der Hamas, sondern auch im Libanon mit der Hisbollah. Mhm. Wir müssen uns um mögliche Angriffe aus dem Iran kümmern. Also da ist viel, viel los an verschiedenen Fronten. Aber warum wird dieser Krieg nicht beendet, möglicherweise, weil dann auch ja diejenigen, die Rechenschaft ablegen müssten, wie es zu diesem 7.10. gekommen ist, die auch ablegen müssten. Und dann müssen wir über die Verantwortlichkeiten reden. Da geht es vor allem um Benjamin Netanyahu, dem israelischen Premierminister, der eben gesagt hat, wir werden über die Verantwortung des 7.10. reden, aber erst, wenn dieser Krieg aus ist. Und es gibt sehr, sehr viele Menschen hier im Land, die sagen, wenn über die Verantwortung geredet wird, dann ist er der Hauptverantwortliche. Das Militär, die Geheimdienste, die haben alle schon ihr Fehlverhalten eingeräumt. Da sind teilweise die Chefs gegangen und gegangen worden. Er ist immer noch an der Spitze. Der Mann, der eigentlich für diesen Staat Verantwortung trägt, der diese Verantwortung auch nehmen müsste. Und solange er Krieg führt, wird es diese Rechenschaft nicht geben. Und da sagen ihm viele, der führt Krieg nur, damit er weiter an der Macht bleiben kann. Und da ist, glaube ich, viel, viel dran.
Mhm. Was denken denn die Menschen in Gaza, wie dieser Konflikt enden könnte?
Ich glaube, die Menschen in Gaza, die leben eigentlich nur noch von Tag zu Tag. Die versuchen, über die Runden zu kommen. Die sind von allen unglaublich enttäuscht worden, von der Hamas, die auch kein Interesse hatte, diesen Krieg zu beenden, die einfach diesen Widerstand gegen Israel als Botschaft senden wollte an die arabische Welt. Man weiß, dass Yahya Sinwar, der inzwischen ja getötete Chef der Hamas, in einem Interview damals im Gefängnis noch in Israel, bevor er freigelassen oder freigepresst wurde, gesagt hat, er würde nur um Israel zu schaden auch Hunderttausende von Palästinensern opfern. Das hat er gesagt und das macht er auch. Das hat er gemacht. Er wusste, dass Israel so reagieren wird. Er hat das in Kauf genommen, dass so viele Palästinenser mit der militärischen Übermacht Israels auch sterben werden. Die sind enttäuscht von den eigenen Leuten und die sind natürlich verbittert über diese harte militärische Reaktion von Israel. Wir hatten immer wieder Kriege im Gazastreifen, das waren begrenzte Kriege. Aber ich habe es vorhin schon gesagt, inzwischen ist dieser Gazastreifen eigentlich nahezu ausgelöscht worden. Mhm. Also die Bilder, die ich gesehen habe, jetzt auch als unser Kameramann gedreht hat, die sind furchtbar. Ich war selbst häufig in Gaza vor dem Krieg. Ich erkenne da nichts wieder und da sollen die Menschen leben. Also auch wenn dieser Krieg zu Ende ist, es wird nicht besser für die Menschen. Und das ist, glaube ich, das Frustrierende, die Verbitterung, die viele haben. Also Hoffnung, so wie wir sie eingangs hatten von unserem TikToker Medo Halimi, das haben die wenigsten, weil die Realität sieht wirklich anders aus.
Und mit dieser großen Enttäuschung, Verbitterung, vielleicht auch Hass, den beide Seiten da jeweils für die andere empfinden, kann es dort eigentlich jetzt jemals wieder Frieden geben? Dort zwischen den Gruppen, können Palästinenser und Israelis überhaupt dort jemals wieder friedlich zusammenleben?
Ich kenne viele Einwohner von den Kibbuzim, die damals angegriffen wurden an dem 7.10., die sagen ganz klar, die Hamas darf nie wieder irgendwie am Ruder sein, weil sonst können wir da nicht zurück in unsere Dörfer. Und auch im Gazastreifen ist der Hass auf die Israelis nach diesem einem Jahr Krieg natürlich immens groß. Also auf beiden Seiten sind diejenigen, die vielleicht möglicherweise irgendwann mal auf Versöhnung oder sowas Ähnliches gesetzt haben, die sind total weg. Die sind gar nicht mehr da. Die sind auch nicht zu hören. Diese Stimmen gibt's kaum noch. Es gibt sie ganz, ganz vereinzelt, aber die dringen nicht durch. Mhm. Also die Fronten sind unglaublich verhärtet und die Menschen, die haben keine Perspektiven. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie das weitergeht. Ich bin gespannt, wenn der Krieg vorbei ist, dass wir als Journalisten dann auch mal in den Gazastreifen können, dass wir mit den Leuten dort reden können, wie es denen geht. Das ist für uns die besondere Schwierigkeit, auch wirklich tragisch als Reporter, dass wir diese Möglichkeiten eben nicht haben, weil das israelische Militär uns nicht in den Gazastreifen lässt.
Ja.
Wir würden gern mehr zeigen. Wir würden gern mehr mit den Menschen reden. Wir hatten bisher als ARD-Studio Tel Aviv nur ein paar Mal die Möglichkeit, embedded, das heißt mit dem israelischen Militär, ein bisschen in den Gazastreifen reinzugehen. Da wurde uns nur das gezeigt, was uns gezeigt werden sollte. Da hat natürlich das Militär eine Agenda, uns Dinge zu zeigen.
Ja.
Aber das Material, das wir bekommen, das, was wir von den Menschen hören, das ist eine immense Verbitterung, viel Frustration.
Wie sind denn die Szenarien für einen Wiederaufbau im Gazastreifen, in dem ja immens viel zerstört worden ist?
Tja, jetzt würde ich dir sehr, sehr gern was Positives sagen. Victoria, ich kann es nur nicht. Die Lebensgrundlage von mehr als 2 Millionen Menschen ist für Jahrzehnte zerstört worden. Die können nirgends hin. Keiner will sie. Also auch die arabische Welt will sie nicht. Ob es die Vereinigten Arabischen Emirate sind, Jordanien, ob es Katar ist, die haben ja alle viel Geld zum Teil. Oder Ägypten und würden jetzt die Palästinenser nehmen und sagen, okay, ihr könnt euch hier eine neue Heimat aufbauen. Die will keiner. Mhm. Also das ist eine Sache. Und ich finde es eben für junge Leute immer so schlimm, weil durch die technischen Möglichkeiten, so wie bei Medo Halimi, unserem TikToker mit dem Smartphones, da sind sie ja überall in der Welt zu Gast, die können sich alles runterladen. Und die haben ihre Träume, die haben ihre Hoffnungen und die können sie aber nicht verwirklichen. Die sehen, wie Gleichaltrige leben und würden auch gern teilhaben an sowas und können das nicht.
Mhm.
Und dann geht es natürlich darum, das könnte natürlich auch dann die ganze Sache erschweren, wer unter den Palästinensern wird denn irgendwann mal die Hand heben und sagen, wir kümmern uns jetzt darum, dass hier wirklich dieser Wiederaufbau einigermaßen funktioniert. Wir übernehmen die Zivilverwaltung. Wir sind der Ansprechpartner dann auch für Israel, für die arabische Welt. Also das ist wirklich die ganz, ganz große Frage, ob dann auch Israel mitmacht. Werden die Europäer einspringen? Werden die USA oder die arabischen Länder da irgendwie die Federführung übernehmen? Keiner weiß es. Das sind alles Fragen, die offen sind. Was feststeht ist, dass die Menschen keine Wohnungen haben. Das sind nur noch Ruinen und Trümmer. Die Menschen können keine Landwirtschaft ausüben, weil da, wo die Felder waren, der Osten des Gazastreifens, da haben sie sich selbst versorgt. All das gibt's nicht mehr. Das ist doch durch die Panzer, durch die Kampfhandlungen also umgewühlt worden. Also da kann man auch nichts mehr anbauen. Wir haben über die Lieferungen gesprochen, die wirklich nur spärlich reinkommen. Boah, ganz schön viele Fragen, wie es da weitergeht. Ich habe echt keine Antworten drauf.
Vielen Dank dir, Julio.
Sehr, sehr gerne.
Das war 11KM über die Situation im Gazastreifen gut ein Jahr nach Kriegsbeginn. Autor dieser Folge ist Niklas Münch. Mitgearbeitet haben Stefan Beuting, Marc Hoffmann und Jasmin Brock. Produktion Viktor Werisch, Christiane Gerhäuser-Kamp, Christine Frei und Alexander Gerhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns. Tschüss.